Partner bis zum Ende. Absolut. Das heißt, indem ich versuche, sagen das, was ich sage, in einer tieferen Wahrheit zu verankern, in einer Einheit, in einer Totalität, in einer Intention, in einer Subjektivität, Transzendentität, in etwas, was außerhalb dieser Diskussion von uns waltet und etwas sozusagen Substanzielles bildet, verrate ich eben die Möglichkeit des eigenen Sprechens, weil die Möglichkeit des eigenen Sprechens beginnen dort, wo der Widerspruch beginnt. Also beginnen dort, wo ich mit pluralen, unkontrollierbaren Möglichkeiten der Aussage konfrontiert bin, dann kann ich meine eigene Aussage treffen. Aber wenn ich diese Möglichkeit nicht habe, bin ich im Grunde auch nicht fähig zu mich zu formulieren. Und auch wenn ich über einen Konflikt spreche, dann ist es nicht sozusagen ein innerer, also dramatischer oder tieferer Konflikt, sagte Foucault. Es ist nicht etwa wie ein Klassenkonflikt, es ist nicht etwas wie ein Konflikt zwischen Bewusstsein und Unbewussten, es ist nicht ein Konflikt vom Typ Kampf zwischen Apollo und Dionysus hier bei Nietzsche. Es ist nicht ein Konflikt zwischen, wie er sagt, typisch für 18. und 19. Jahrhundert für die Person, zwischen Glauben und Wissen, was auch immer. Also solche tiefere Konflikte, die alles vereinheitlichen, die alle sozusagen versetzen in die Dramatik des individuellen, subjektiven Lebens. Solche Konflikte, die sind auch illusionär und sie unterscheiden sich in nichts von der Weltanschauung. Ja, sie funktionieren genauso vereinheitlicht, totalisierend. Es handelt sich einfach um eine virtuelle Pluralität der Möglichkeiten, die alle zueinander in Widerspruch stehen, aber die gleichermaßen benutzen können. Das heißt, so wie Ordnungen, alle Ordnungen und so weiter auf der Oberfläche sich zeigen, dort zeigen, wo die Versprachlichung stattfindet, so zeigen sie auch alle Inkonsequenzen, Unbrüche und Widersprüche und Inkommensurabilitäten wiederum auf der gleichen Ebene der Sprache. Also wo die Ordnung ist, da ist auch die Kluft. Aber auf keinen Fall sozusagen in der Subjektivität, in der Seele oder auch in solchen problematischen Orten. Nun, wenn es aber nichts Neues gibt, wenn es der Unterscheidung zwischen originell und alt hinfällig wird, wenn es auch keine Möglichkeit gibt, ja, nicht wahr, einer Änderung der Weltanschauung, also wenn diese Totalität nicht mehr funktioniert, sich auch nicht mehr entwickelt, wenn es kein Narrativ gibt und so weiter, wie kommt es überhaupt zu einem Wechsel von irgendetwas zu irgendetwas? Ja? Und dieser Wechsel passiert für Foucault durch den Wechsel der diskursiven Formation. Statt einer Formation kommt eine andere. Wobei dieser Wechsel auch, und das wird sehr oft übersehen, wenn man über die Brüche spricht, ja, bei Foucault und so weiter, wobei dieser Wechsel auch nicht als ein datierbarer Wechsel gedacht. Das heißt, es wird auch nicht gedacht, dass es bis zum Jahre 61 so ein Paradigma war oder eine Diskussion von uns so oder nach einer anderen. Sondern sagt er im Grunde, betrachte ich die ganze Geschichte synchron. alle diese diskursive Formationen existieren im Grunde alle gleichzeitig, ja, in der Sprache, als Sprachmöglichkeit. Nun, sie zeigen sich mal so, ja, sie zeigen sich zu einer Zeit so, zu einer anderen Zeit so, das ist jetzt die geschichtliche Frage. Aber das bedeutet nicht, dass sie, sagen wir so, entstanden sind. Ja, entstanden sind und vergangen sind. Ja, das sind keine Organismen, ja, das sind keine Dinge, die in der Zeit entstehen und vergehen, sondern sie sind Möglichkeiten der Sprachbenutzung, die mal realisiert werden, mal nicht. Ja. Aber solange die Sprache überhaupt als solche funktioniert, funktionieren sie ja auch. Ich kann zu jeder Zeit diese Sprachmöglichkeit benutzen. Zu einer gewissen Zeit geht es gut, zu einer anderen Zeit werde ich nicht verstanden. Ja, zu einer gewissen Zeit werde ich verärgert, zu einer gewissen Zeit sperrt man sich in psychiatrische Asyl. Ja, das ist aber auf sein Beispiel. Das kann passieren. Nun aber, zwar kann es passieren, aber die diskursive Formation, in der ich dabei spreche, die bleibt immer die gleiche. Ja, sozusagen, die Sprache gibt mir diese Möglichkeit, ich benutze sie und dann mal klappt das nicht. Und das ist schon sozusagen die Ebene des Faktischen, die ja sicherlich unreduzierbar wird. Wichtig ist nur, dass diese diskursive Formation nicht so leben wie die Weltanschauungen der deutschen Romantik, inklusive Hegel, inklusive Nietzsche, inklusive alle anderen, ja, doch keiner. Das heißt, das ist so ein organisches Leben, ja, das ist so ihre Zeit. Diskursive Formationen haben keine Zeit, nur die Verwendung dieser Formationen hat Zeit. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann stellen wir uns eine folgende Frage, wozu eigentlich das Ganze? Ja? Das heißt, was gewinnt er? Foucault damit und am Ende seines Textes veranstaltete so ein imaginäres Gespräch mit seinem Leser und summiert in diesem letzten kurzen Kapitel alle Einwände, typische Einwände, die gegen seine Theorien gemacht worden sind, versucht sie zu beantworten. Sich zunächst einmal dagegen, als Strukturalist überhaupt bezeichnet zu werden.
Ja.
Mit einem Leser. Aber das ist das Gleiche. Als Besen? Also ja, das ist wie sozusagen Hexe mit. So wie Hexe mit ihrem Besen, nicht wahr? Ein Zwiegespräch führt, so führt Foucault ein Zwiegespräch mit seinem Leser. Nee, das ist wirklich das Gleiche, also kein Problem. Also, er zunächst einmal distanzierte sich also vom Verdacht, ein Strukturalist zu sein. Weil Strukturalist zu sein bedeutet für ihn, einfach die Frage zu stellen, wie die Sprache funktioniert, sagen wir so. Und er besteht darin, dass er mit diesen Möglichkeiten zu tun hat, mit diesem Spektrum der möglichen Aussagen, mit diesen diskursiven Formationen, mit denen sich der Strukturalismus im Grunde nicht beschäftigt. Das ist sozusagen mehr als der Mensch, aber das ist das weniger als die Sprache. Und ja gut, er zitiert relativ witzige Bemerkungen seiner Opponenten und macht andere witzige Bemerkungen. Ich glaube, es kreist sich alles um eine zentrale, um zwei oder drei zentrale Fragen, die alle miteinander verbunden sind. Die erste Frage ist, inwieweit ist das, was er tut, eine Wissenschaft? Das heißt, inwieweit kann er sozusagen diese Archäologie des Wissens konstituieren als eine Praxis, die eine Kohärenz hat, die einen Gegenstand hat, die einen sozialen Ort hat, ein Bereich der Untersuchung, eine Sprache, eine Terminologie, inwieweit er fähig ist, eine Tradition zu gründen, so wie Psychoanalyse zum Beispiel, ja, also für Physik oder so. Also skeptisch in Bezug auf diese Frage und seine Position ist im Grunde, obwohl sozusagen nicht explizit so ausgedrückt, wie ich es jetzt gesagt habe, wie ich es hier sagen würde, aber so in der Richtung, dass so ein Anspruch ist im Grunde ein falscher Anspruch. Das heißt, er versucht eben zu zeigen, dass es eine Wissenschaft in diesem Sinne gar nicht gibt. Die Wissenschaft in diesem Sinne gar nicht gibt und deswegen kann er auch so eine solche Wissenschaft nicht gründen. Ja, es gibt keine Wissenschaft. Die Wissenschaft gibt ja vor, dass sie eine solche ist, dass sie sich zu einer Einheit besitzt, durch den Gegenstand besteht, dass sie eine Methode hat und so weiter. Aber eigentlich ist jede Wissenschaft ein Amalgam von verschiedenen sehr heterogenen Texten und Praktiken und so weiter. Und so beschreibt er andere Wissenschaften und so tut er auch. Ja. Und zum Beispiel sagt er, es ist überhaupt verkehrt, mich zu beschuldigen, ich habe etwas übersehen. Zum Beispiel, ich beschreibe das klassische Zeitalter und ich beschreibe die Biologie und die Sozialwissenschaften und die Ökonomie oder Sprachwissenschaft. Und da gibt es gewisse Regularitäten und die beschreibe ich, die vergleiche und so weiter, aber es gibt andere, zum Beispiel Bereiche, es gibt andere Wissenschaften, es gibt andere Praktiken und die sehen völlig anders aus, sodass meine Beschreibung des klassischen Zeitalters nicht stimmt. Ja, das ist so. Also gut, aber ich habe nicht versucht, eine Beschreibung des klassischen Zeitalters zu liefern, ja, so ein Anspruch wäre ein ideengeschichtlicher Anspruch. Das wäre so ein hegelianischer Anspruch, sein Zeitalter zu beschreiben. Sondern ich beschreibe gewisse Praktiken, gewisse Sprachpraktiken, die zu dieser Zeit stattgefunden haben. Sie hätten auch zu einer anderen Zeit stattfinden können. Und zur gleichen Zeit haben auch andere Praktiken stattgefunden. Ich beschreibe nur das, was ich beschreibe, und das ist ja heterogen. Das ist nur ein Teil des Bildes, das hat keinen Anspruch auf eine innere Einheit, die Beschreibung einer gewissen Situation. Was ich versuche, sagt jetzt, es ist sehr positiv. Es ist sehr positivistisch gewissermaßen. Das heißt, ich nehme wirklich eine Theorie, ich nehme wirklich einen Diskurs, ich zeige wirklich, wie diese Diskurse funktionieren. Ich zeige wirklich, wie sie sind. Und gut, es gibt ja auch andere. Es gibt auch andere zur gleichen Zeit. Es gibt auch Widersprüche. Es gibt auch Fragmentierung. Das Wissen ist fragmentiert, Diskurse sind fragmentiert. Ich zeige nur Fragmente, ich zeige nie die Einheit. Also. Na gut, sagt er, mein Leser ist also ein Philosoph. Also. Und so fragt er sich, ja gut, wenn es Wissenschaft ist, was, wenn es eine positive Wissenschaft ist, was sind sozusagen die Ergebnisse dieser, was ist das Wissen, das daraus kommt? Es stellt sich heraus, es gibt kein Wissen. Ja, sozusagen. Das sind heterogene Praktiken der Beschreibung, in jedem Fall spezifische und durch keine Einheit miteinander verbunden. Na gut, dann sagt der Leser, aber sie nehmen sich sehr viel Freiheiten. Und zwar, sie nehmen sich sehr viel mehr Freiheiten, als sie ihren Kollegen sozusagen zugestehen. Die Kollegen handeln alle nach Regeln und sie handeln frei und machen mal so, ja. Alle haben eine Einheit und sie haben keine und so weiter. Dann sagt man, na gut, aber ich repressiere meine sozusagen Kollegen nicht. Ja, sie haben ihre Regeln, ich habe meine Regeln. Ja, ich sage nicht, dass ich habe auch meine Regeln, ja, aber bei meiner Regeln ist eben diese Regel. Und dann wurde gefragt, sozusagen von diesem Leser, aber können Sie Ihre Position bestimmen? Können Sie sagen, was ist Ihre Methode, was sind Sie eigentlich? Was ist der Ort, an dem Sie philosophieren, an dem Sie überhaupt Diskurs führen? Und sagt eben, es gibt keinen Ort, keinen solchen Ort. Das ist die falsche Frage, weil ich eben versucht habe zu zeigen, dass es generell einen solchen Ort nicht gibt. Es gibt nicht diese einheitliche, grundsätzliche, fundamentale Haltung, aus der heraus alles erklärt werden kann. Niemand hat eigentlich eine solche Haltung, auch wenn man sagt, dass er eine solche hat. Und ich sage nicht einmal, dass ich keine solche Haltung habe. Ich habe keine solche Haltung, sondern alles, was ich tue, ist auch fundamentalisch heterogen und auch unterwirft sich gewissen Diskursiven Praktiken, wie es generell so der Fall ist. Das heißt, er baut die Ansprüche der anderen ab, aber die eigenen, ja, dementsprechend. Ja. Und am Ende wird aber absolut klar, was er eigentlich will. Die letzten paar Seiten und damit schließe ich ab. Mit dem Kommentar, darstellenden Kommentar. Im Grunde sagt er, was ich will den Menschen, die ihre Fähigkeit, etwas zu sagen, ernst nehmen, dieser erste Zeile wegnehmen. Wenn wir etwas sagen, vor allem wenn wir etwas Neues sagen, wenn wir etwas erfinden, dann sind wir sozusagen sehr stolz darauf. Wir sind unglaublich begeistert und wir lieben das, was sie gesagt haben, das, was sie geschrieben haben. Und diese Liebe ist so groß, dass wir das Gefühl haben, dass wir als lebendige Wesen, als denkende Wesen, als existierende Wesen, dass wir in diesen Aussagen unterschiedlicher Art, ja, das kann Wissenschaft sein, das kann Kunst sein, das kann Dichtung sein, das kann alles sein, dass wir in dem, was wir geschrieben, gemalt oder wie auch immer, zeichenhaft, sprachlich fixiert haben, dass wir auch erhalten bleiben. Und das ist eben nicht der Fall. Das heißt, es ist nicht der Weg, um den Tod zu überleben. Es ist nicht, zu schreiben, ist nicht der Weg der Transzendenz generell. Und was er zeigen will, er will eben zeigen, dass man sozusagen dieses Atem, das Leben, die unmittelbare Existenz, dass man sie nicht zurückbekommt, wenn man zum Beispiel Dichter anderer Epochen liest, Texte anderer Menschen ist. Man hat nur zu tun mit den Regelsystemen, mit den Sprachspielen, mit den diskursiven Praktiken. Man hat nie zu tun mit einem Menschen. Der Anspruch eines Einzelnen, etwas zu sagen, was dauerhaft ist, ist illusionär und das will er nicht sagen. Und das ist zunächst einmal eine Einsicht in Bezug auf das, was früher geschrieben worden ist, aber dann ist es die Warnung für diejenigen, die auch heute schreiben, sozusagen sich nicht zu investieren in das, was sie tun, und sozusagen den Wert dessen, was man schreibt, nicht zu überschätzen. Zu Recht ist der Tod Gottes den Menschen verführt hat zu einer Überschätzung seiner Fähigkeit, sich zu erhalten, sich zu überleben, sich in der Kultur, in die Kultur einschreiben zu lassen, sich in die Kultur erhalten zu lassen, durch die Kreativität im weitesten Sinne des Wortes. Und das kann nicht klappen, weil es so etwas nicht gibt. Ja, es gibt eben diese Benutzung oder Nichtbenutzung, sprachliche Möglichkeit und sonst nichts. Und diese Benutzung und Nichtbenutzung ist ja völlig neutral in Bezug auf die einzelne Persönlichkeit, die faktisch da diese Verwendung ermöglicht lässt. Und wenn man das so sieht, dann ist es schon eine Strategie der Entmutigung. Ja. Und diese Strategie der Entmutigung ist ja sicherlich eine ähnliche. Ja, ich glaube, das ist genauso wie bei Wittgenstein, nur in eine andere Richtung. Das heißt, es ist nicht so, dass man soll also von Foucault nicht verlangen, dass er weiter beschreibt und weiter beschreibt und weiter beschreibt und weiter beschreibt. Ja, ich war, er hat eine klassische Zeitalter beschrieben und Klinik beschrieben und Gefängnis beschrieben. Man kann sicherlich von ihm verlangen, auch Zoo zu beschreiben, oder ich weiß nicht, ja, Fabrik zu beschreiben oder was auch zu beschreiben. Oder man hat von dem Verlag zum Beispiel Bibellektüre zu beschreiben, und das sind jetzt so die Bibelgesellschaften, die ja nach anderer Regel funktioniert haben, auch im klassischen Zeitalter und so weiter. Er beschreibt bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, bis zu dem Grad, wo er das Gefühl hat, der Leser ist entmutigt. Der Leser hat eingesehen, dass er sozusagen zu nichts taucht, ja, und dass das Schreiben eine sinnlose Beschäftigung ist, im Sinne der Strategie der Selbsterhaltung, in welchem Sinne einverstanden. Und hat das Leser das mal verstanden, ist sozusagen dieser Wunsch untergraben, dann braucht er nicht weiter zu beschreiben. Ja, er hat sozusagen seine antitherapeutische Leistung, also nicht wie bei Wittgenstein hat immer gesagt, ich beschreibe die Sprache bis an einen gewissen Punkt, das heißt, dass der Leser plötzlich versteht, dass alles okay ist, ja, die therapeutische Wirkung sozusagen ist, ja, geleistet, und Foucault beschreibt bis zu dem Grad, dass der Leser versteht, alles ist so verloren. Ja? Das ist auch gewissermaßen französische Leistung für gewisse Natur, ja, zumindest für seine Pariser Leser auf der Zeit. Und hat er das mal erreicht und hat er erreicht beim Lesen dieses Gefühl, es war alles, was er schreibt, und normalerweise war es umsonst und alles, was er je geschrieben ist, umsonst, hat er sein Ziel erreicht. Nun, wie kann man darauf reagieren? Ich würde das mit zwei Bemerkungen tun. Die ja miteinander auch empfinden müssen. Die erste Bemerkung besteht darin, dass Foucault seinen Diskurs führt unter gewissen politischen, im weitesten Sinne des Wortes politischen Annahmen. Und da sagt ja auch, dass die Frage, warum die Subjektivität überhaupt so geschätzt wird und verteidigt wird, es ist eine politische Frage. Darauf kann man nur eine politische, nicht erkenntnisreiche Antwort geben. Und es ist klar, was damit gemeint wird. Er meint eine lange Tradition der Verehrung der individuellen Autoren seines. Philosophen, sei es Wissenschaftler, sei es Schriftsteller, sei es Künstler. Also eine große Kanon der Subjektivitäten und der Subjektivität als solche, in die man sich auch einreihen will. Ja, einreihen will, wenn man wenn man kreativ sein will, ja, wenn man große Künstler sein will, große Dichter sein will und so weiter. Man will im Grunde in dieser Reihe, man will in diesem Kanon, in dieser privilegierten Situation. Und was er sagen will, ist, dass diese Reihe, also diese Privilegierung des individuellen Wortes, weil warum sind sie privilegiert? Weil man sagt, die haben etwas Individuelles gesagt. Wobei alle anderen haben etwas nicht Individuelles gesagt. Deswegen, diese Geschichte ist die Geschichte der individuellen Leistungen, der Worte und der Bilder, von denen man sozusagen diese Individualität behauptet. Und dann sagt er, es ist im Grunde eine politische Entscheidung. Ja? Das heißt, eine Privilegierung der individuellen Leistung, das heißt des individuellen Satzes letztendlich, ja, in Bezug auf die Masse der Sprache, sprich Masse der Menschheit. Ja, das heißt, wenn ich regulär rede, bin ich repressiert, bin benachteiligt, mein Name ist nicht erwähnt in der großen Geschichte. Bin ich eine Individualität, habe ich etwas Individuelles gesagt, bin ich privilegiert. Das ist eben das, wogegen auch Jünger, als Jünger seiner Zeit, ja, ich habe polemisiert gerade in 30 Jahren, also weiter, auch Benjamin. Es ist, deswegen sage ich hier, deswegen habe ich das so gemacht, dass nicht wahr, Foucault gleich nach Jünger kommt, weil in liberalistischen, demokratischen, wenig sozusagen, wenig faschistisch oder so. Aber die Idee ist die gleiche. Ja? Wir leben in einer Kultur, die individuelle Leistungen privilegiert, das individuelle Erlebnis privilegiert, das Genie privilegiert und das müssen wir anbauen. Klingt kritisch. Und eigentlich wurde geschrieben auch in so einer Lage, ja? In der wirklich diese Kanon triumphiert. Ich würde sagen, aus der Perspektive des Jahres, was haben wir 1998? Aus der Perspektive des Jahres 98 sieht es völlig anders aus. Ja, weil man muss ja ganz klar sehen, diese Kanon ist weg. Sogar die Gebildeten haben keine Ahnung. Ja? Diese Bildung, die ja Foucault bei seinen Lesern voraussetzt, eben nicht Besen, sondern damals noch Leser, voraussetzt, diese Bildung ist weg. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschheit, vor allem die europäische Menschheit, die amerikanische Menschheit, grundsätzlich ungebildet ist. Was bedeutet grundsätzlich ungebildet? Das bedeutet nicht, dass man wenig weiß oder wenig gelesen hat und so weiter. Das hat mit Bildung nichts zu tun, sondern dass man, wenn man etwas hört oder wenn man etwas liest, das nicht automatisch historisiert, wie es immer noch in 50er, 60er, 70er Jahren der Fall war. Das heißt, man denkt nicht primär historisch, wenn man mit einem Text, mit einem Bild und so weiter konfrontiert wird, mit einer Nachricht. Man stellt sich nicht als Erste die Frage, ob es neu ist, formal oder wie auch. Das ist eine Entwicklung, die rasant fortgeschritten in letzter Zeit. Und wenn diese Art Privilegierung abgebaut ist, und die ist, würde ich sagen, vollständig abgebaut seit dieser Zeit. Und das konnte zum Beispiel Foucault nicht glauben. Das konnte noch Derrida nicht glauben. Noch bei Derrida finden wir unzählige Behauptungen, die überall verstreut sind, bis zuletzt in seinen Schriften. Bei allem Kampf, bei allen Anstrengungen gegen diesen Kanon, bei allem Kampf gegen das Subjekt der westlichen Philosophie und so weiter, wir können diese Bar nicht besiegen und nicht abbauen. Das heißt, die Arbeit der Konstruktion wird ewig dauern, weil dieser Kanon wird ewig existieren. Das war die Voraussetzung, das war die automatische Voraussetzung. Und alle diese Voraussetzungen sind immer falsch, ja, solche Voraussetzungen. Es vergingen noch 10 oder 15 Jahre und dieser Kanon ist de facto weg. Nun, der Ton ist zwar kritisch, aber ich würde sagen, aus der Perspektive des Jahres 98 würde ich sehen, diese Schrift hier, auch Schrift von Derrida und so weiter, nicht als Kritik an die Macht, sondern als Avantgarde einer neuen Macht, einer neuen Entwicklung, bei der die Häufigkeit einer Aussage mehr bedeutet als ihre Originalität. Das heißt, wir haben ein neues Kriterium, das ist die Häufigkeit. Das ist das Kriterium des Medienzeitalters, das ist das Kriterium der Kommerz. Wir unterscheiden nicht, wir privilegieren nicht die Aussagen, die originell sind, wir privilegieren heute die Aussagen, die in kommerziellen Mediennetzen sich am häufigsten wiederholen. Ja? Unter den Bedingungen der allgemeinen Regularität. Und wenn er das so sieht, dann kann man sagen, dass Foucault ist nicht mehr sozusagen der Kritiker einer Macht, sondern es ist ein Verkünder einer neuen Macht. Ja? Das ist der Avantgarde einer neuen Herrschaft. Und zwar die Herrschaft der Statistik. Ja? Anstelle der Herrschaft der Individualität. Ja? Der Subjektivität. Und diese Herrschaft der Statistik, diese Herrschaft der Häufigkeit, die nimmt ja zu. Und ich denke, dass je weiter diese Herrschaft zunehmen wird, desto mehr wird sich sozusagen unser Denken reorientieren. Ich würde sagen, der ganze Zyklus der Rezeption, die ganze Rezeption von der neuen französischen Philosophie, von Typ Foucault und Derrida, muss völlig neu, völlig überdacht werden. Weil diese Philosophie ist, ich habe schon gesagt in Bezug auf Derrida, ist nicht kritisch, sondern affirmativ. Sie ist kritisch in Bezug auf die Macht, die schon längst nicht mehr da ist, oder Auswahlprinzip, oder Hierarchieprinzip und so weiter. Die ist aber absolut affirmativ in Bezug auf die heutigen Manager und Intranet und Werbung. Und Finanzmarkt. Das ist eine Bemerkung. Andere Bemerkung ist folgende. Eine zum Teil systematische, zum Teil auch politische. Systematische in dem Sinne, dass es bei Foucault eine tiefsitzende Überzeugung gibt, die ja den ganzen seinen Diskurs sozusagen lenkt und regiert, Und diese Überzeugung besteht darin, dass der Mensch als Autor ist der Autor der Sätze. Das ist eine Überzeugung, die Foucault teilt, auch mit der amerikanischen und englischen linguistischen Philosophie der 50er, 60er Jahre, bei der er sozusagen studiert hat. Dass sozusagen der Mensch produziert Sätze und Aussagen. Ja, und dann stellt sich eben diese Frage nach der Individualität, nach der Regel und so weiter. Das heißt, der Mensch produziert Sätze, aber diese Sätze sind nur in einem System, in einer Formation möglich. Und das ist eben der Grund, warum das, was der Mensch produziert, nicht originell sein kann. Nun, wenn wir aber uns genauer umschauen, dann merken wir, dass es vielleicht nicht so richtig ist. Weil der Mensch produziert nicht nur Sätze, sondern produziert auch Regeln. Das heißt, der Mensch wirkt nicht nur auf der Ebene innerhalb einer Diskussion von Informationen, sondern auch an den Grenzen dieser Informationen. Und zwar sicherlich nicht dadurch, dass er die Regel bricht. Das hilft nicht. Also Transgression und so weiter, Tabubruch, das ist auch völlig affirmativ. Ja? Das bezieht sich auch auf die Finanzmärkte und so weiter. Aber wenn man in eine ganz andere Richtung geht, nämlich wenn man neue Tabus und neue Regeln einführt, wenn man sozusagen Regeleinführung oder Tabueinführung aktiv übernimmt und sagen wir, nicht mehr spricht als eine diskursive Formation in der Lehre, sondern weniger. Wir haben hier bei Foucault immer zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt das, was ihm die Formation erlaubt, oder versucht weiterzugehen. Wenn er versucht weiterzugehen, das ist illusionär. Wenn er das sagt, was die Formation erlaubt, dann ist es okay, aber es ist nicht originär. Was er übersieht, sind die reduktionistischen, asketischen Praktiken, die darauf zielen, die Möglichkeit der Sprache enger zu ziehen, enger zu definieren und die Grenze enger zu ziehen. Und wenn wir jetzt rückschauen auf die Frage, wer hat sozusagen geschichtlich gesehen die Macht übernommen, das ist wieder eine Machtfrage, dann sehen wir, dass eben diejenigen immer Macht übernommen haben, die sich nicht expandieren, sondern die sich sozusagen begrenzt haben. Das ist sozusagen gut beschrieben von Max Weber in Bezug auf die christliche Askese und Kapitalismus. Aber das geht ja auch in allen Richtungen, die man nur denken kann. Bis zum Buddhismus und bis zum Frühchristentum, aber auch Aristokratie. Aristokratie ist im Grunde eine Institution, die sich weniger erlaubt als das gemeine Volk. Der Aristokrat erlaubt sich praktisch nur 10% davon, was aber ein gemeines Volk sich erlaubt. Ja. Deswegen herrscht er auch. Und wenn wir aber uns ansehen, die Kunst des 20. Jahrhunderts und die Kultur des 20. Jahrhunderts, alle wichtigen Richtungen, die wirklich was geleistet haben, vom Suprematismus im Bauhaus bis ich weiß nicht was, sie waren alle reduktionistisch und asketisch und nicht aggressiv oder expansionistisch oder transgressiv. Eine transgressive, expansionistische Linien haben sich als völlig untauglich historisch erwiesen, wobei alle, die versucht haben, ihre Möglichkeiten zu begrenzen, beginnen von Mallarmé und Mondrian oder auch immer, die haben sich als extrem effektiv erwiesen. Ich war übrigens vor kurzem, das war so eine empirische Bestätigung für mich. Ich war bei der Eröffnung der, das war vor 30 Jahren, bei der Eröffnung des neuen Museums in Stockholm. Und der neue Kurator, und das läuft auch im Sinne des Abbaus des modernen, des historischen Kanons, alle neue Aussteigen oder eine Präsentationen auf der ständigen Sammlungen werden nicht nach dem historischen Prinzip gemacht, nicht dem narrativen Prinzip, sondern nach dem freien Willen des Kurators. Was ist sozusagen die Folge dieser Abschaffung des historischen Wissens und des historischen Kanons oder Historisierung? Also okay. Eine von vielen, ja, von denen ich gesprochen habe. Ich erinnere mich sehr gut noch an die alte Sammlung dieses Museums, das von Pontius Hultin gemacht wurde, nach allen Regeln sozusagen des Historizismus, und jetzt der neue Kurator hat das alles vermischt. Und zwar nach subjektiven Prinzipien sozusagen des Erlebnisses. Das heißt, da ist ein bisschen rot und da ist ein bisschen rot, ist zusammen. Oder eine Dame, die ein bisschen ja, komisch aussieht, dann neben einer anderen Dame, die ein bisschen komisch aussieht, dann eine andere Technik und so weiter. Oder ein Bild ist ein bisschen mit den neuen Medien, dann der alte ist dann zu neuen Medien angekündigt. Und so geht es Mischmasch bis 1910, bis 1995, so durch alles durcheinander, ohne jede Ordnung. Und die Arbeiten des gleichen Künstler finden sich beispielsweise. Also das ist so ein freies Spiel der Situation. Und dann kommt man in einen Raum, der auch nach diesem Prinzip aufgebaut ist, ja? Scheinbar. Aber das ist Nalevich und Mondrian und Bonnetjad und so weiter, also diese asketische Richtung des 20. Jahrhunderts. Und plötzlich sieht man, die ist ja völlig resistent, ja, zu diesem Prinzip. Das heißt, wenn man beginnt, diese Richtung, also sagen wir Suprematismus, radikaler Konstruktivismus des Albers, radikaler Minimalismus, Kapitalismus, nach diesem Prinzip zu ordnen, bekommt man das Gleiche, was man immer hatte. Das ist absolut erstaunlich. Ja? Er hat gedacht subjektiv, dass er die auch so frei geordnet hat. Aber es war die absolut gleiche historische Darstellung, wie es immer ist in jedem Museum. Und das war nur der einzige Raum, der wirklich resistent war. Alle anderen Künstler waren absolut ruiniert. Und zwar bis zu der Gräser. Das war nur eine empirische Beobachtung als Kommentar zu dieser Einsicht, nämlich, dass der Autor ist nicht nur derjenige, der mit Sätzen hantiert. Der Autor ist auch derjenige, der mit den Regeln hantiert, mit den Grenzen der Diskursinformation hantiert, mit der Syntaxis, mit der Grammatik, mit den Möglichkeiten. Und tut er das so, dass diese Leistung, das heißt diese Arbeit mit der Regel sichtbar wird, und sie wird ja sichtbar, wie gesagt, nicht, wenn er versucht, diese Regel zu übertreten, sondern wenn er zusätzliche einführt, dann erweist sich dieser Autor relativ resistent gegen jede Versuche, sie in einer Diskussionsformation aufzulösen, und zwar resistent gerade aus der Perspektive von Foucault. Das heißt, wenn Foucault sagt, okay, ich beobachte unterschiedliche diskursive Praktiken. Aber wenn ich gewisse diskursive Praktiken mit gewissen strengen Gesetzen habe, ich vermische sie nicht. Ja, ich mache daraus nicht eine diskursive Vermittlung, sondern ich sehe die Brüche, ich sehe die Kluft, ich sehe sozusagen den Widerspruch und so weiter. Das heißt, wenn, gerade wenn man aus dieser Perspektive ausgeht, das heißt nicht versucht, alles in einer einheitlichen Weltanschauung zu verankern, sondern eben diese grammatikalische Regel beachtet, dann erweist sich die Regeleinführung, die explizite Arbeit mit dem Regelsystem, als ein sehr, sehr effektives Mittel, eine gewisse Independenz und eine gewisse Haltung auf einer anderen Ebene zu zeigen und zu bewahren. Na gut, das ist das, was ich sagen wollte, und diskutieren wir dann noch eine Pause.